Den Weg eben hierhin höre ich im Radio, wie schwierig das auch ist mit den ganzen Bauern, so Ernteausfälle und so weiter. Und als ich deine Predigt gerade gehört habe, in Anführungsstrichen, habe ich gedacht, interessiert Jesus überhaupt nicht. Erntezeit für ihn. Cool. Einfach cool. Zu tief bewegt.
Von daher. Ich wollte euch eigentlich, oder ich werde euch heute Morgen war da drüber erzählen, dass so miteinander in der Gemeinde gut funktionieren kann. Aber das war wirklich eine Erntegeschichte. Toll. Ich nehme euch mit zu meinem Vierjährigen, wo ich ganz viele geistliche Dinge auf einmal nochmal neu lerne. Wie abstrakte Begriffe mit Leben gefüllt werden. Beispielsweise, ne? Jetzt ist er in einer Phase, wo er ständig sagt, Papa, ich weiß. Der weiß alles. Von jetzt auf gerade ist er in einer Phase, der weiß alles. Ne? Papa, ich weiß. Wirklich ein Lieblingsausdruck. Dabei merkt er gar nicht, dass ich voll Ambitionen bin und will ihm die Welt erklären. Weil ich weiß ja auch viel. Ne? Und dann sagt der kleine Kerl mir schon nach wenigen Sätzen, Papa, ich weiß. Und du weißt genau, kann er gar nicht wissen. Aber der behauptet, ich weiß. Was heißt das jetzt? Ich habe keine Lust auf deine Erklärung, weil du mir zu viel erklärst. Oder ich mache einfach mal und dann gucken wir mal. Ich habe gedacht, ach, guck an. Obwohl mich dieser Satz nervt, nimmt mich doch mit hinein in diese großartige Aufgabe, Kindern ein Stück weit die Welt zu erklären, soweit wie ich dich so mitkriege und verstanden habe. Das, was ihr auf einer Freizeit gemacht habt, die Welt Gottes ein Stück weit zu erklären, dass sie einsteigen können. Es ist eine Verantwortung damit auch verbunden, weil das, was ich ja sage, gilt für diesen kleinen Mann. Ne? Ich habe ihm irgendwann erklärt, okay. Wie gerne lässt du dich eigentlich so unterrichten oder sogar belehren? Spätestens, wenn du in eine Radarfalle saust und der Polizist sein nettes Gesicht in dein Fenster hält, gehört auch eine Belehrung. Zukunft besser wird. Warum diesen Einstieg? Weil im Titusbrief, was heute in einem Abschnitt eben Thema ist, genau das passiert. Der Paulus streckt seine Nase dem Titus quasi hin und damit auch den Gemeinden auf Kreta, um ihnen zu helfen. Man muss so ein bisschen dazu wissen, die Gemeinden auf Kreta waren noch nicht so sehr alt. Die waren wahrscheinlich auf einer Missionsreise entstanden und vieles musste organisatorisch noch geregelt werden. Und deshalb ist der Titus dann letztlich als Spezialagent des Paulus dieser Insel, um viele Dinge zu regeln und zu klären. Ich nehme euch mit rein in Kapitel 2. Kannst einfach die nächste Folie machen. Und jungen Frauen, die gefälligst im Haushalt gut alles hinkriegen, ne? Und die jungen Männer, da steht dann nur, seht zu, dass alles läuft. Ist ein bisschen wenig. Der Schlüssel eigentlich von Kapitel 2 ist ein Wort, was Luther mit dergleichen übersetzt hat. Oder wie ich hier geschrieben habe, genauso. Das heißt, Paulus fängt mit was an und dann sagt er so, was ich jetzt gesagt habe, gilt genauso für die nächste Gruppe, die jetzt kommt. Von daher ist es schwierig, wenn sich einer dann zurücklehnt und sagt, ging den Kollegen an, aber mich eben nicht. Es ist ein Stück weit wie diese russischen Puppen, die Matroschkas. Immer wenn du was rausholst, ist schon wieder das Gleiche unten drin. Es wird halt immer ein bisschen kleiner. Was steht da drin? Ganz kurz, in Schlaglicht dann zu den Alten und so weiter. Da werden die alten Männer erwähnt. Klammer auf, ab etwa 49 galt man damals als alt. Schön groß, wer diese Schwelle überschritten hat. Ja. Sie kriegen als erstes Anweisungen, sie sollten sowohl körperlich als auch im Denken nüchtern sein. Ihr Reden und Handeln sollte eine vorbildliche Qualität haben. Besonders wichtig war, dass ihr Glaube, ihre uneigennützige Liebe zu den anderen und die Geduld mit anderen gesund war. Dann, lass noch das andere. Ich mache das doppelt, also kriegen wir hin. Die alten Frauen, jetzt ist die spannende Frage, ab wann galten die Frauen als alt? Ich habe nichts Konkretes gefunden. Zu den Männern stand genau 49. Aber ne, wie alt waren jetzt so die Frauen? Sagen wir mal so, die haben relativ früh geheiratet, von daher waren die auch relativ früh wahrscheinlich in einem Status, wo andere sie als alt beurteilt haben. Ich habe es jetzt vorsichtig ausgedrückt, ne? Gut, wenn Männer mit 49 als alt waren, ist das wahrscheinlich ungefähr die Kante, wo Frauen als alt galten. Das, was für die Männer galt, gilt für die Frauen eben auch. Es wird nur an einigen Stellen noch pointierter gesagt. Er fordert von ihnen ein vorbildliches Leben ein und er gibt ihnen einen Lehrauftrag für die jungen Frauen. Diese jungen Frauen kriegen auf die Fahne geschrieben, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen zu handeln, gütig zu sein, die Verwaltung des Haushaltes gut zu organisieren und sich ihren Ehemännern unterzuordnen. Und wer bis jetzt schon so langsam Richtung Kaffee trinken unterwegs war bei dem Wort Frauen und unterordnen, spannend, ne? Diese Frage klären wir jetzt ein für alle Mal heute Morgen. Ja, ihr Männer, kriegen wir hin. Zuletzt werden die jungen Männer erwähnt, wahrscheinlich Männer ab etwa 20 Jahren. Da sagt Paulus eigentlich nicht mehr viel Neues, aber ne, wie gesagt, alles, was er vorher schon gesagt hat, eigentlich gilt das auch für die jungen Männer. Sie sollen in allen Lebensbereichen besonnen sein. Hört sich schlicht an, aber wenn man das mal durchdenkt, holla, das ist nicht ganz einfach. Warum sagt Paulus das eigentlich so? Er möchte eigentlich auf zwei Ziele hinaus. Wer so lebt, ehrt Gott und zeigt, dass die heilsame Gnade bereits Früchte gezeigt hat. Also, ne, dass das, was ich glaube, wofür ich mich entschieden habe, so langsam anfängt, Früchte zu tragen. Und, dass alle, die diese neue Bewegung da auf Kreta von außen begucken, merken, die reden nicht nur fromm, sondern die leben so, dass du in Staunen kommst, dass das anziehend wirkt. Schauen wir mal bei den Spezialaufträgen. Was ist der besondere Job für die alten Männer? Und jetzt kannst du gerne den Text zeigen. Paulus sagt, lehre die alten Männer selbst beherrscht, vorbildlich und besonnen zu leben. Sie sollen einen starken Glauben haben und liebevoll und geduldig sein. Habe ich natürlich direkt an die älteren Herrschaften hier in der Gemeinde gedacht, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Das Lachen fällt. Verhalten aus. Ihr älteren Männer, wir müssen reden. Ich glaube, mit dieser Einschätzung, die übrigens von dem Hippokrates kommt, dass Männer ab 49 als alt galten, müssen wir uns ein ganz kleines Stückchen lösen, wenn man die heutige, doch etwas längere Lebenserwartung hinzuzieht. Paulus erwartet von älteren Männern einer Gemeinde schlicht Lebenserfahrung. Mit dem Hintergrund, dass diese Gemeinden noch nicht alt sind, kann es noch keinen geben, der von der Pike auf Christsein gelernt hat und alle Karrierestufen der Gemeinde durchlebt hat. Das sind Männer, die im fortgeschrittenen Alter Christ geworden sind. Und die sollen diese Lebenserfahrung mit einbringen, weil von Glaubenserfahrung erst einmal nichts im Text steht. Einer Gemeinde tut es sichtbar gut, wenn ältere Männer in einer ruhigen und umsichtigen Art ihre Lebenserfahrung einbringen. Warum? Die haben schlichtweg Ahnung, hoffentlich, vom Eheleben, vom Arbeitsleben. Sie wissen auch, mit Konflikten umzugehen. Und sie können eine Situation nüchterner einordnen und sagen, ja, haben wir 1830 schon mal so gehabt. Ist damals so und so ausgegangen, also machen wir das jetzt so. Das kann wirklich eine große Hilfe für Jüngere sein. In 1. Timotheus 5 macht Paulus dieses Verhältnis zwischen alten und jungen Männern noch einmal ganz anders deutlich. Er sagt, ihr Männer, verhaltet euch zu den anderen, wie als wenn es eure Söhne wären. Seid ihnen gute Väter. Und den Jungen sagt er, auch wenn das nicht eure leiblichen Väter sind, behandelt sie so, als wenn es ein guter Vater wäre. Es geht also nicht um ein Gegeneinander, sondern um dieses gute Spiel zwischen Vater und Sohn. Ältere Männer, die das beherzigen, tun einer Gemeinde richtig gut. Und sie haben eine tolle Aufgabe, vielleicht gerade nach dem Berufsleben. Gemeinden haben dort Probleme, wo die älteren Männer sich nicht auf diese Rolle freuen. Schwierig wird es da, wo im Hintergrund auf einmal Fäden gezogen werden. Wenn einer, der irgendwann in die Jahre gekommen ist, sagt, ja, ich gebe alle Verantwortung ab, aber hintenrum doch noch die Verantwortung. War es in der Vergangenheit auch gut und man hat in der Zeit mit den Mitteln, die man hatte, Antworten gefunden auf die Probleme, die da waren. Aber das heißt nicht, dass früher alles automatisch besser war, so wie heute auch nicht alles automatisch besser ist. Und ihr werdet es merken, die Antworten, die eure Eltern geben auf die Dinge, die jetzt anliegen, der wird da vielleicht in 10, 15 Jahren sagen, oh Vater, das war aber Kappes. Wer weiß. Schwierig wird es da, wo der eigentliche positive Effekt der Lebenserfahrung in ein beständiges Belehren der nächsten Generation mündet. Gemeinde tut älteren Männern richtig gut, die, wie Paulus es sagt, in einer gesunden Art und Weise ihren Glauben weitergeben. Uneigennützig die nächste Generation lieben und ihr in Geduld weiterhelfen. Die einfach wissen, okay, der braucht noch ein bisschen länger, bis der Ball ins Tor geht. Lass ihn laufen, aber dann begleite ich dich. Jetzt kommen die alten Frauen dran. Was steht dazu? Genauso sollst du die älteren Frauen lehren, ihr Leben so zu führen, wie es sich für jemanden gehört, der dem Herrn dient. Sie sollen nicht umhergehen und tratschen, sie dürfen keine Trinkerinnen sein, stattdessen sollen sie anderen zeigen, was gut ist. Nicht am Klatsch beteiligen, naja. Versteht sich eigentlich von selbst. Wörtlich steht da aber, jemanden durch Gerüchte auseinanderbringen. Auch der Alkohol war auf Kreta anscheinend ein Thema. Wir wissen heute, dass Kreta wohl der Weinberg der Antike war. Die kannten sich mit Wein aus, die haben Wein angebaut, ne, und der ein oder andere wird eben da auch Durst gehabt haben. Aber stand weder den alten Männern noch irgendwem in der Gemeinde gut, dass eine Gemeinde durch Saufgelage auffiel. Da geht es nicht darum, um ein Glas Wein mal zu trinken oder eine Flasche Bier. Es geht eben darum, nicht dadurch unangenehm aufzufallen. Warum steht das noch hier? Es gab auch einen Trend, den man damals als die neue römische Frau bezeichnet hat. Darunter verstand man eine Emanzipierungswelle im ersten Jahrhundert. Da waren Frauen, die bisher ganz lieb und nett zu Hause gelebt haben und haben dann ihre Männer gesehen, die noch eine Freundin hatten und auf Sauftouren waren und so weiter und gesagt haben, oh Moment, wir sind doch auch wer, wir können uns das erlauben und aus dieser Rolle ausgebrochen sind. Paulus greift dieses Aktuelle auf und sagt, hey, liebe Frauen auf Kreta, auch wenn das viele jetzt machen, wenn das in eurer antiken Bunden so drinsteht, dass man das jetzt macht, für euch ist das bitte kein Lebensentwurf. Er konkretisiert die Aufgabe für sie, jüngeren Frauen. Und dann habe ich überlegt, was haben denn ältere Frauen jüngeren Frauen zu sagen? Bin ich als Mann natürlich genau der Richtige mit 38 Jahren Lebenserfahrung. Was sagen Frauen? Gestern Abend noch auf einer Hochzeit, ich habe gemerkt, hier und da bildeten sich einfach Klüppchen und Trauben von Frauen, da gehst du als Mann immer außen drum rum, weil dann geht es um Schuhe und Kleidung und Make-up und tralala. Nicht mein Thema. Ich kann daher nur mutmaßen. Ich glaube, es geht auch um Lebenserfahrung. Das fängt bei der Partnerwahl an. Es kann eine Hilfe sein, wenn jemand sagt, weißt du was, den Ludger, den dir da ausgesucht hast, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Es geht sicherlich auch um alltägliche, praktische Fragen wie Schwangerschaft und Geburt bis hin zum Umgang mit vielleicht auch schwierigen Ehemännern. Ich habe es selber gemerkt bei den zwei Jungs, die wir bekommen haben, dass was die Mütter meiner Frau mitgeben konnten, war viel mehr, als mein Vater mir jetzt mitgeben konnte. Jung, das wird schon. So, das waren so, war mein Geburtsvorbereitungskurs quasi. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, er hat für mich recht gehabt. Ne? Okay. Ist und trotzdem was Gutes sagt, dann einer jüngeren Frau mit auf den Weg gibt. Wir müssen es auch ein Stück weit vor Augen halten. Die Liebesheirat, wie wir sie so kennen, ist erst eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Vorher, jahrtausende lang, haben die Eltern ausgemacht, welche zwei denn zusammenpassen. Und da konntest du Pech haben und gerietst an einen, der ein bisschen schwierig war. Und dann hilft vielleicht die Mama, die sagt, guck mal, der Vater hatte schon einen kleinen Hau und der Sohn ist auch nicht besser. Aber die Christus-Sohn so. Ne? Die Christus-Sohn so. Auch goldig bei der Hochzeit gestern, die Braut kriegt ein Kochbuch für Salate geschenkt, wenn es in der Ehe mal nicht so rund lief. Sag ich zu meiner Frau, wenn du mich gewinnen willst, bitte mach mir keinen Salat. Das war keine gute Beratung. Ja. Gemeinden tun heute die älteren Frauen gut. Sie wissen nämlich, die alten Männer zu nehmen, und die kennen ihre Söhne, die womöglich jetzt Leitungsverantwortung haben. Ältere Frauen können diplomatisch, liebevoll Dinge ansprechen und klären, weil sie Mütter sind. Das ist ein ganz anderes Verhältnis. Ne? Da kann der Sohn noch so ein gewaltiger Gemeindeleiter sein und lospoltern, aber wenn die Mama was sagt, ist nochmal eine andere Hausnummer. Sagt mal jemand, du kannst so alt werden, wie du willst. Wenn deine Mutter dich mit vollem Namen anspricht, musst du dein Zimmer aufräumen. Das gilt hier. Das gute Lehren beschränkt sich sicher nicht nur auf Lebenserfahrung. Wir müssen darunter natürlich auch Glauben verstehen. Und da haben, glaube ich, die älteren Frauen eine einmalige Chance. Ich habe das selber kennengelernt als kleiner Kerl. Die Sonntagsschultante oder ne. Aber ist es nicht komisch? Paulus muss diesen jüngeren Frauen sagen, liebt gefälligst eure Männer und die Kinder. Wenn du wieder denkst, ich habe womöglich einen vor die Nase gesetzt bekommen, den ich mir, wenn ich hätte frei aussuchen können, gar nicht genommen hätte, dann macht das schon mehr Sinn. Eigentlich ist ja Liebe zueinander eine Grundvoraussetzung einer Ehe. Aber diese arrangierten Ehen machen es hier ein wenig schwierig. Da sind auch die Gemeinden eben nicht frei von. Übrigens stellt Paulus hier mit diesen Dingen keine unmöglichen Forderungen auf, sondern das, was er schreibt, deckt sich quasi mit dem, was wir in Eheverträgen gefunden haben, oder was Leute in Eheverträgen gefunden haben, die von den Römern stammten. Da waren all die Punkte auch aufgeführt. Eine Römerin hatte sich ihrem Mann unterzuordnen, nicht die Scheidung aus geringfügigem Grund einzureichen, kein Verhältnis mit anderen Männern zu beginnen, die Hausverwaltung, inklusive Güter, Angestellte und Sklaven, gut zu führen und durfte ihren Mann niemals öffentlich in Verlegenheit bringen. Das war so der Standardtext eigentlich eines Ehevertrags. Heute steht der Begriff der Unterordnung in der Kritik. Aber was könnte Paulus damals gemeint haben, als er das hier schreibt? Und warum gerade als Hauptaufgabe der jüngeren Frauen? Eigentlich sagt er es klar. Es geht zuerst um das Verhältnis zu ihrem Ehemann. Denn mit ihm ist sie ja verbunden durch die Ehe. Und damit widerspricht er erst einmal schon mal allen Trends zu sagen, okay, das ist meine Ehefrau, aber schwierig, ich habe noch die und die und die. Das soll für Männer und Frauen gleichsam klar werden, weil die jungen Männer, die folgen gleich mit einem, und genauso macht ihr es bitte auch. Paulus betont hier die klassische Ehe. Sein Hintergrund ist das Bild, was er im Epheserbrief gebraucht. Die Ehe ist wie das Verhältnis von Christus zur Gemeinde. Und das ist ein hohes Gut. Es geht nicht darum, zu Hause zu sagen, so, folgende Aufgaben habe ich heute für dich, ne? Und so Geschichten. Der Mann ist nicht der Chef im Haushalt, der die anderen unterdrückt. Das ist mit diesem Unterordnen nicht gemeint. Das Wort Unterordnung ist an dieser Stelle daher nicht ganz passend. Wenn man ins Griechische reinguckt, kann man auch finden, dass dort steht, die junge Frau weiß, zu welchem Mann sie gehört. Also, dass eine Zuordnung da ist. Warum? Paulus zielt zum einen auf den Schutz der Ehe und das hatte zwei Gründe. Wenn wir uns in die Lage der damaligen Gemeinde versetzen, relativ jung und dann sind auf einmal Christen da. Es wäre doch denkbar, dass jemand, eine Frau, Christ wird, aber einen ungläubigen Ehemann hat. Und dann? Dann geht sie in die Gemeinde, schaut sich um und sagt, oh, der Albert ist ein toller Christ und der Lutz Werner ist ein toller Christ, aber mein Mann, da ist ja eine Flasche, kein Christ. Und du himmelst auf einmal einen Mann platonisch an aus der Gemeinde, der gar nicht dein Mann ist. Paulus sagt diesen Frauen, hey, denk dran, du gehörst zu dem Mann, den du geheiratet hast. Und dann bete für ihn, dass er hoffentlich auch Christ wird. Zweiter Fall, der denkbar ist. Beide sind Christ. Geworden sind beide in der Gemeinde aktiv. Und das brummt so richtig und es macht so einen Spaß. Aber eigentlich haben die keine Zeit mehr für ihr Eheleben. Auch das ist nicht gut. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der uns heute viel mehr betrifft, als dieser erste Fall, der denkbar war. Paulus betont nämlich eigentlich, Gemeinde fängt in der Ehe an und nicht umgekehrt. Und dann kann eine noch so fromme Ehe überhaupt nicht mehr fromm sein, wenn du eigentlich mit der Gemeinde verheiratet bist, mit den Aufgaben, die da sind. Und zu Hause alles irgendwie schleifen lässt. Da muss ich denken, mit so ein bisschen Blick zu meinen wirklich sehr aktiven Frauen, die ich in Langenbach habe, das spricht eigentlich eine Frau an. Du kannst dich musikalisch einbringen, Deko machen, um andere kümmern. Das sind alles Themen, die Frauen eher liegen wie Männern. Und da kann es passieren, dass jemand sagt, ja, ich stelle die Gemeinde vor, meinen Mann, obwohl ich ihn eigentlich liebe. Ich glaube, wenn man das so ein Stück weit sieht, rät Paulus diesen Frauen, denk dran, zu welchem Mann du gehörst. Junge Frauen tun einer Gemeinde richtig gut. Ihr Feuer, ihre Ideen und ihr Einsatz beflügelt auf ganze Arbeitszweige. Und gleichzeitig brauchen wir ein liebevolles, nein, danke, du machst schon genug. Wo wir den Eindruck haben, dass jemand sich so einbringt, dass ihre eigentliche Ehe zu Hause, wo ihre Gemeinde als kleinste Zelle anfängt, darunter leidet. Das schadet ihr, das schadet der Ehe und der Familie. Letzter Punkt, die jungen Männer. Ihr werdet merken, ne? Ist wenig. Das entscheidende Wort ist das erste. Genau so sollst du die jungen Männer dazu auffordern, in jeder Hinsicht besonnen zu sein. Auch die jungen Männer müssen wissen, zu welcher Frau sie gehören, damit das klar ist. Ihre Aufgaben hier werden nicht näher benannt, aber sie sollen eben besonnen sein und das in jeder Lebenslage. Was sich als schlichte allgemeine Anweisung anhört, ist eine super komplexe Aufgabe. Da werden Gentlemen eingefordert, die für ihre Frau da sind, für ihre Eltern da sind, die im Berufsleben ihren Mann stehen, die für ihre Kinder da sind. Eine Riesenaufgabe. Wo helfen junge Männer mit einem umsichtigen Verhalten in einer Gemeinde? Junge Männer bringen oft Schwung und Mut in eine Sache. Dort, wo die Älteren zögerlich sind, starten die Jungen einfach durch. Und das erlebe ich auch in Langenbach, wo die Jüngeren gesagt haben, so, wir bauen jetzt und wir probieren es und wir fragen mal rum, wer denn Geld geben will. Wo Ältere gesagt haben, schwierig. Die Bude steht. Ist noch nicht ganz bezugsfertig, wir hängen 3 Monate zurück, aber ne, es geht. Nur so entsteht Neues. Gemeinde braucht die jungen Wilden. Umsichtigkeit ist aber trotzdem ein guter Ratgeber. Was nützt etwas Neues, wenn ich hinterher nur verbrannte Erde zurücklasse? Wenn ich etwas lostrete, ohne nach dem Morgen zu fragen? Der Grat ist schmal, aber er ist gangbar. Das ist wichtig. Es braucht eine gute Bekleidung, die sowohl große Freiheiten zulässt, die aber gleichzeitig ein mutiges Nein oder denk nochmal drüber nach einfach zulässt und von beiden Seiten akzeptiert wird. Das wäre optimal. Ein Schlüssel ist hier der integre Lebenswandel des Begleiters. Ohne gegenseitiges Vertrauen geht nichts. Wo ein Jüngerer den Eindruck hat, ein Älterer will mich manipulieren und in seine Richtung drängen, dann wird er gerade deshalb ausbrechen. Wo man aber auf einer brüderlich-partnerschaftlichen Ebene aufeinander zugeht und miteinander unterwegs ist, gelingt es, glaube ich, auch, Jüngere mit ins Boot zu holen. Ich komme zum Schluss, einfach eine kleine Zusammenfassung. Paulus unterscheidet letztlich nicht und sagt, die eine Gruppe ist viel wichtiger in der Gemeinde als die andere. Sondern alle gehören dazu und einer soll vom anderen lernen. Ich lese aus diesem Text heraus, dass sein Herz eben für Ehe und Familie brennt. Was nützt eine Gemeinde, die irgendwie brummt, aber wenn man näher hinguckt, siehst rein von der Ehe, von der Familie, nur rauchende Trümmer. Das kann nicht gut sein. Sein Ziel, Außenstehende staunen über die Gemeinschaft der Christen um Jesu Willen. Lest mal den Titusbrief im Ganzen durch. 3x15 Verse und in einem Kapitel ist es ein Vers mehr. Das kann man locker schaffen noch heute. Lest das mal durch unter dem Hinblick, was Außenstehende über diese Gemeinde denken sollen. Ich glaube, Paulus möchte die Leute damals auf Kreta und auch uns halt nachgerückt davor bewahren, dass nichtchristliche Außenstehende uns angucken und berechtigt sagen, also die und die und die Dinge, die passen nicht zu einem Christen. Wie schlimm wäre es, wenn die damit recht haben? Amen.